Moin, liebe Geschwister. Heute fangen wir mit dem fünften Buch Mose an. Heute ist eine Textpredigt. Wir haben uns ja so langsam, aber sicher durch die Bücher Mose gearbeitet. Manches etwas schneller, manches ausführlicher. Nun das fünfte Buch Mose. Wir springen eigentlich gleich ins vierte Kapitel. Ich möchte nur kurz vorher ganz kurz sagen, was davor geschehen ist. Wir haben das vierte Buch Mose zuletzt abgeschlossen. Jetzt das fünfte Buch Mose. Was ist da? Mose spricht zum Volk im Wesentlichen. Mose erinnert das Volk an den zurückgelegten Weg, das, was sie erlebt haben, was er mit ihnen erlebt hat, was sie mit Gott erlebt haben, was Gott mit ihnen ertragen musste. Die Auflehnung auch des Volkes, als sie kurz vorm verheißenen Land waren und die Spione wiederkamen und 10 von 12 sagten, das kriegen wir nie, und sie mussten wieder umdrehen. 40 Jahre Wüstenwanderung war der Lohn dafür. Die Wanderung in der Wüste, was da alles gewesen ist, die Aufsässigkeiten, auch die Auseinandersetzungen, die in der Wüste stattfanden, dann die ersten Eroberungen bei den Amoritern und auch die Niederlage von Og, dem König von Bashan, und dann auch die erste Landnahme im Ostjordanland an Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse. Und Mose sagt, und der Herr verwehrt mir den Eintritt ins verheißene Land, denn ich war zornig wegen euch. Und dann sagt er, ermahnt er sie und sagt, im Kapitel 4, Israel soll das Gesetz Gottes bewahren und tun. Dann sagt er ihnen, sie, Kapitel 4, die Verse 5 bis 9, wenn ich das richtig sehe, siehe, ich habe euch Satzung und Rechte gelehrt, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr also tun sollt im Lande, darein ihr kommen werdet, um es in Besitz zu nehmen. So behaltet sie nun und tut sie, denn das ist eure Weisheit und euer Verstand vor allen Völkern. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk so ein so weises und verständiges Volk, denn wo ist so ein großes Volk, zu dem sich die Götter also nahen, wie der Herr, unser Gott, es tut, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechte hat, wie dieses ganze Gesetz ist, das ich euch heute vorlege? Nur hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du die Geschichten nicht vergessest, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen kommen alle Tage deines Lebens, sondern du sollst sie deinen Kindern und Kindeskindern kundtun. Und er warnt auch vom Götzendienst. Das ist noch nicht der Predigttext. Mir ist aber wichtig, das zuvor einmal zu sagen, worum es hier eigentlich geht. Also ein bisschen Kontext liefern. Bedenkt, was gewesen ist, was ihr getan habt, was ihr erlebt habt mit dem Herrn, wie er euch errettet hat aus der Hand der Feinde. Vergesst es nicht. Der Predigttext sagt dann eben auch, die Menschen leben auf eine vage Hoffnung hin. Nicht auf eine vage Hoffnung hin natürlich, sondern sie haben konkret erlebt, was Sache ist. Wer der Herr ist, wie er ist. Und sie sollen es nicht vergessen. Und das ist doch das Problem, oder ein großes Problem unter uns. Vielleicht auch nur bei mir, aber vielleicht auch bei euch. Wie schnell vergisst doch der Mensch? Wenn wir im Geist vorspulen, ins Buch der Richter, finden wir ein sehr schönes Dokument darüber, wie schnell Menschen vergessen oder dass Menschen vergessen. Im Richterbuch, Kapitel 3, da haben wir die Begebenheit, da sind die Kinder Israel sind mal wieder in Sünde gefallen und abgefallen, und sie werden unterdrückt von dem König aus Mesopotamien. Und sie schreien zum Herrn, und der Herr erweckt ihnen einen Richter, den Othniel. Und der vertreibt die Feinde. Und dann endet diese Episode mit der Aussage, da hatte das Land 40 Jahre lang Ruhe. Und dann geht es weiter, als aber Othniel, der Sohn Kenas, starb, geht es wieder in eine andere Richtung. Und dann sind es die Moabiter. Und die erobern Israel. Und dann steht dann, und Gott hilft ihnen. Und dann können wir wieder lesen, also wurden zu jener Zeit die Moabiter unter die Hand der Israeliten gebracht. Und das Land hatte Ruhe, 80 Jahre. Und dann gab es wieder Feinde, gegen die sie zu kämpfen hatten. In Richter 5. Und auch da endet die Erzählung mit. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Und bei Gideon, eine der bekannteren Geschichten aus dem Richterbuch, da steht es am Ende auch. Und die Midianiter aber waren vor den Kindern Israel gedemütigt und hoben ihr Haupt nicht mehr empor. Und das Land hatte 40 Jahre lang Ruhe, solange Gideon lebte. Also immer wieder ein Auf und Ab und immer wieder schenkt der Herr eine gewisse Zeit der Ruhe, also Frieden, keine Unterdrückung, Zeit sich zu sammeln und in die falsche Richtung zu laufen. Was sind also 40 Jahre oder auch gar nur was sind 80 Jahre? Was hat sich nicht alles geändert? Wie war die Welt 1983, 3 Jahre nach meiner Geburt? Wie war sie? Kann sich noch einer erinnern? Also ein paar bestimmt. Aber ist das noch vor Augen? Ist das noch vor Augen? Oder 1943? Wer kann sich an 1943 erinnern? Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Zu klein. Ihr wisst nicht, da war Krieg, ne? Schlimmer Krieg. Und es war gerade so am Kippen. Sozusagen der Bumerang kam zurück. Aber selbst die da noch schon lebten, wissen nicht mehr, wie es war. Was sind also 40 Jahre? Innerhalb von 40 Jahren war Platz für 2 Weltkriege und einen neuen Krieg und eine neue Weltordnung. Und die Welt und die Krisen, die wir heute erleben, sind immer noch eine Folge der beiden großen Kriege, die gewesen sind. Also wie schnell, wir reden auch, das Volk hat jetzt 40 Jahre Ruhe und wir denken, ach, verfahren sie dumm. Sie haben den Herrn wieder vergessen. Wenn wir bedenken, wie schnell oder wie sich die Welt oder auch unsere Erinnerung trübt, unsere persönliche Erinnerung als Menschen, als Individuen, wenn wir über 40 sind, die noch nicht 40 sind, können dann mit der Frage natürlich nicht mitreden. Die können ja gar nicht wissen, was vor 40 Jahren war. Aber ich kann mich ich kann auch nicht sagen, was vor 40 Jahren war. 83, ganz verschwommene Erinnerungen, irgendein kleinen Kram. Aber ich habe kein Gefühl dafür, was vor 40 Jahren war. Wenn wir vor 40 Jahren alle errettet worden wären vom Herrn und sonst nichts geschehen wäre in meinem Leben und ich nicht unterwiesen worden wäre und so weiter, hätte ich keinen blassen Schimmer davon, was gewesen ist. Ich würde leben, wie ich will. Und davor werden die Israeliten gewarnt. Und dann kommen wir zum Predigttext. Das ist 5. Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 32 bis 40. Wenn ihr könnt und mögt, lest doch mit. Ich finde, der Text hat es wirklich in sich. Vielleicht beim ersten Lesen nicht, aber beim zweiten oder dritten wird es immer größer. Die Buchstaben werden immer riesiger. Man muss irgendwann so gucken. Dann geht es los. Dann sagt Mose, schreibt dann, ne, inspiriert von Gott, dann frage doch nach den früheren Zeiten, die vor dir gewesen sind. Also noch vor 80 Jahren, meinetwegen. Von den Tagen an, als Gott den Menschen auf Erden erschuf und von einem Ende des Himmels bis zum anderen, als ob je ein solches großes Ding geschehen oder dergleichen gehört worden sei, Doppelpunkt. Ob je ein Volk die Stimme Gottes gehört habe, aus dem Feuer reden. Ist das jemals schon gewesen? Wie du sie gehört hast und dennoch lebe. Oder ob je ein Volk versucht habe, hineinzugehen und sich ein Volk inmitten aus einem anderen Volk zu nehmen, durch große Prüfungen, durch Zeiten, durch Wunder, durch Kampf und durch eine mächtige Hand, durch einen ausgestreckten Arm und durch schreckliche große Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, mit euch in Ägypten vor deinem Auge getan hat. Dir ist es gezeigt worden, auf dass du wissest, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als er allein. Er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen, als er dich unterwiese, und auf Erden hat er dir sein großes Feuer gezeigt und du hast seine Worte aus dem Feuer gehört. Und weil er deine Väter liebte, darum hat er ihren Samen nach ihnen erwählt und dich in eigener Person durch seine große Kraft aus Ägypten herausgeführt, dass er vor dir her größere und stärkere Völker, als du es bist, vertriebe und dich in ihr Land führte und dasselbe dir zum Erbteil gebe, wie es heute der Fall ist. So sollst du nun heute wissen und zu Herzen fassen, dass der Herr, der alleinige Gott, oben im Himmel ist und unten auf Erde und keiner sonst. Darum beachte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehen und du wirst lange leben in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeiten. Das ist der Text. Und da sind viele Aufforderungen drin, Ermahnungen, aber auch ja, Schätze. Also Dinge, die einem das Herz aufgehen lassen. Israel soll also überlegen, ob es jemals ein Volk gegeben hat vor ihm, das die Stimme Gottes gehört hat, live und in Farbe sozusagen, am Berg, aus dem Feuer reden und trotzdem lebte. Gab es das schon? Und diese Sorge mit dem Leben ist ja berechtigt. Zweites Buch Mose ist schon ein bisschen her, dass wir das alles hatten. Da spricht der Herr ja diese Worte und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthaus geführt hat und so weiter und so fort. Ich lese das jetzt nicht alles vor, aber das sagt der Herr ihnen. Und am Ende steht dann, wenn er das gesagt hat, und alles Volk sah den Donner und Blitz und den Ton der Posaunen und den rauchenden Berg. Und als nun das Volk solches sah, zitterte es und stand von fern und sprach zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen zuhören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Sie hatten Angst. Also es ist nicht einfach so, wenn man Gott reden hört, ach na ja, der Herr redet und der Herr hat mir heute was Neues gesagt oder so. Das ist nicht einfach irgendwie. Die Leute hatten Angst zu sterben. Sie starben aber nicht. Und auch später, ich komme wieder aufs Buch Richter zurück, hatten die Leute Angst zu sterben, wenn sie Gott begegnet sind, wenn Gott zu ihnen gesprochen hat. Das war bei Gideon so. Gideon bringt dem Engel des Herrn ein Opfer dar, Fleisch und ungesäuertes Brot. Und er nimmt es an und es geht Feuer aus und verzehrt das Fleisch und das ungesäuerte Brot. Und der Engel des Herrn verschwindet. Und Gideon spricht, wehe, mein Herr, Herr, habe ich also den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir und fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Das musste ihm versichert werden. Gideon hatte Angst, dass er sterben würde, weil er Gott begegnet war. Und später, als es um Simson ging, auch im Richterbuch, da kommt ja auch der Engel des Herrn und verheißt ihnen, dass sie einen Sohn bekommen werden. Und auch da sagt der Mann, Manoach, sagt zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Seine Frau diesmal beruhigt ihn und sagt, warum sollte er das tun, wenn er uns das doch alles verheißen hat? Dann werden wir sicherlich nicht sterben müssen. Aber die Angst war da. Also es war nicht das ist nicht einfach dahergeredet. Und wo habt ihr das jemals erlebt, dass ein Volk Gott reden hört und lebt? Das war nicht einfach so. Es ist keine Kleinigkeit, die Stimme Gottes zu hören und doch zu leben. Doch Gott machte es möglich. Er erhielt und bewahrte das Volk, das doch sündig war. Und dann fährt er fort. Oder bedenkt, ob je ein Gott versucht hat, hinzugehen, sich ein Volk mitten aus einem anderen Volk zu nehmen, durch Prüfung und so weiter. Hat je ein Gott das unternommen, sein Volk, seine Leute rauszuretten, selber, persönlich? Später im 5. Buch Mose kann man lesen, in Kapitel 7, Vers 17, wirst du aber in deinem Herzen sagen, diese Völker, die sie vertreiben und bekämpfen sollen, sind zahlreicher als wir. Wie kann ich sie vertreiben? So fürchte dich nicht vor ihnen. Gedenke doch an das, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern getan hat. An die gewaltigen Proben, die du mit Augen gesehen hast und die Zeichen und Wunder und an die mächtige Hand und den ausgestreckten Arm, womit der Herr, dein Gott, dich ausführte. Also wird der Herr, dein Gott, allen Völkern tun, vor denen du dich fürchtest. Grundlos, könnte man in Klammern dazu setzen. Denn Gott ist mit dir. Gott, Israel soll den Unterschied erkennen zwischen Gott und den Götzen. Sie sind nicht ein Volk unter vielen und der Herr ist nicht ein Gott unter vielen Göttern. Sie, die Israeliten, kennen den einzigen und wahren Gott. Alles andere ist Lug und Trug. Anderen Göttern zu folgen, ist sinnlos und schädlich. Es bringt nichts. Der Prophet Jesaja schreibt dazu, zu anderen Göttern, in Kapitel 44, Der Holzschnitzler spannt die Schnur, zeichnet es ab mit dem Stifte, führt es aus mit dem Hobel und zeichnet es ab mit dem Zirkel und er macht es wie das Bildnis eines Mannes, wie die Schönheit eines Menschen, damit es in seinem Hause wohne. Man haut sich Zedern ab oder nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und wählt sich aus unter den Bäumen des Waldes. Man pflanzt eine Fichte und der Regen macht sie wachsen. Und es dient dem Menschen zur Feuerung und er nimmt davon und wärmt sich. Auch heizt er und bäckt Brot. Auch verarbeitet er es zu einem Gott und wirft sich davon nieder, macht ein Götzenbild daraus und betet es an. Die Hälfte davon hat er ins Feuer verbrannt, im Feuer verbrannt. Bei der Hälfte davon isst er Fleisch, brät einen Brat und sättigt sich. Auch wärmt er sich und spricht, ha, mir wird's warm, ich spüre das Feuer. Und das Übrige davon macht er zu einem Gott, zu einem Götzenbild. Er betet es an, wirft sich nieder und er betet zu ihm und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht, denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nicht sehen und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Der wahre Gott lässt sich nicht wie die Götzen bedienen. Ein Opfer, ein Gebet, ein Gesang und man muss doch selber losziehen und sich befreien. Ein Götze kann nichts tun. Und selbst wenn der Mensch sich mit finsteren Mächten einlässt, ist es doch nicht zu seinem Nutzen, sondern zu seinem Verderben. Dieser Gott ist tätig geworden. Und dann lesen wir, dir ist gezeigt worden, im Predigtext, dir ist gezeigt worden, dass du wissest, also dir ist es gezeigt worden, dass du wissest, dass der Herr Gott ist und keiner sonst allein. Also man kann ja fragen, warum hat Gott sich all die Mühe gemacht? Warum hat er die ganzen Plagen gebracht? Warum dieses ganze Verhandeln mit dem Pharao? Warum hat er nicht so gemacht? Heute Israel hier, morgen im gelobten Land. Hätte er machen können. Dir ist es gezeigt worden, auf das du wissest, dass der Herr Gott ist. Dass sie mit eigenen Augen sehen, erleben, begreifen. Da ist ein Gott am Werk, der ist übermächtig. Der kann alles erreichen. Dass sie es bezeugen können. Was ich nicht erlebt habe, das kann ich nicht bezeugen. Was ich nicht erlebt habe, das kann ich nicht mal vergessen. Das ist ja nicht da. Das Volk musste erleben, wer ihr Gott ist. Er hat dich vom Himmel her seine Stimme hören lassen. Das hat dich unterwiesen. Und der hat dir sein großes Feuer gezeigt. Und du hast seine Worte aus dem Feuer gehört. Und dann, ich habe es mir auch größer ausgedruckt, und weil er deine Väter liebte. Das ist der Grund. Und weil er deine Väter liebte, darum hat er ihren Samen nach ihnen erwählt. Er hat die vor euch schon geliebt. Und deswegen hat er euch rausgerettet. Er hat sie ihnen versprochen und er hat sie geliebt. Deswegen hat er euch mit großer Kraft aus Ägypten hinausgeführt. Wir haben schon gelesen, vor größeren, stärkeren Völker, als du es bist. Und er vertreibt sie. Er sagte, er vertreibt sie. Er wird es ermöglichen. Und wir lesen das ja später. Große Angst überfällt die Völker ringsum vor diesem Volk Israel. Das wirkt Gott. Und sie bekommen ihr Erbteil. Und hat mich so durchzuckt, weil er deine Väter liebte. Nicht nur aus einem, ich habe das mal versprochen, ich habe das mal Abraham versprochen vor langer, langer Zeit und deswegen muss ich es ja machen. Sondern es ist immer noch, weil er sie liebte und er sie immer noch liebt. In Jeremia, Kapitel 31, die Verse 2 bis 5 können wir lesen. So spricht der Herr, ein Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Gehe hin, dass du Israel zu seiner Ruhe führest. Von ferne her ist der Herr mir erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Ich will dich wiederum bauen und du sollst bebaut werden, du Jungfrau Israel. Mit ewiger Liebe. Das ist viele Jahrhunderte später. Und wir wissen, ewig ist ewig. Ewig ist nicht irgendein Zeitraum. Von Anfang bis Ende. Für immer. Das ist sein Motiv. Gottes Liebe führt zu und fordert von uns die Liebe untereinander. wenn wir schon davon reden. Im ersten Johannesbrief, wir kommen ins Neue Testament, da können wir lesen im Kapitel 4, Geliebte, lasset uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Darin besteht die Liebe, dass nicht wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Das Motiv der Liebe taucht immer wieder auf. Auch in so einer Ermahnung, dass man nicht vergessen soll, mit wem man es zu tun hat. Unser Predigttext sagt uns im Grunde, wir sollen achten darauf, oder das Volk Israel, aber es gilt ja auch für uns, wir sollen überlegen, mit wem wir es zu tun haben. Wir sollen es nicht vergessen. So sollst du nun heute wissen, nicht erahnen, nicht nur irgendwie so für wahr halten, sondern wissen und zu Herzen fassen. Also hier und hier. Beides. Dass der Herr, der alleinige Gott, ist oben im Himmel und unten auf der Erde und keiner sonst. Und warum wird das immer so betont? Warum wird so drauf rumgerissen? Nun, die Geschichte zeigt uns, wie nötig das ist. Denn immer wieder ist das Volk Israel anderen Göttern nachgelaufen. Und mal ehrlich, wie oft lassen wir uns ablenken? Darum, weil das alles so ist, letzter Vers vom Predigtext, darum beachte seine Satzungen, weil du weißt, wer Gott ist und was er getan hat. Und weil du weißt, dass er dich liebt. Darum beachte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird es dir und deinen Kindern nach dir wohlgehen und du wirst lange leben in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeiten, für die Ewigkeit. Auch da ein Ausblick, das über das, was für Israel gilt, hinausgeht, nämlich die zu Gott gehören, Gottes Volk, was der Herr ihnen zusagt. Etwas für alle Zeiten, in Ewigkeit. Man könnte sagen, ja, vielleicht ist das ja nur Geschichtsschreibung. Ich habe schon angedeutet, dass es nicht ist, aber man könnte ja meinen. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ja, mag ja sein, das haben die so erlebt. Und Mose hat nochmal zusammengefasst und gesagt, naja, vergesst es aber nicht. Aber ich denke, es gilt immer noch. Gott ist immer noch der alleinige Gott. Und er will uns immer noch für alle Zeiten das Land geben. Ist das so? Was für eine Frage würde vielleicht ein entrüsteter Zuhörer fragen? Selbstverständlich, das lernt man doch schon in der Kinderstunde. Und das Beachten seiner Satzungen und Gebote, da wird es schon schwieriger. Satzungen und Gebote, leben wir nicht unter der Gnade und eben nicht mehr unter dem Gesetz? Ich habe öfter diese Diskussion mit Christen aus anderen, sagen wir, Glaubensrichtungen. Nicht super oft, aber manchmal hat man ja doch Kontakte. Und wie oft höre ich, nein, wir leben unter der Gnade. Die leben unter dem Gesetz. Für uns gilt das nicht, wir müssen gar nichts mehr. Was sagt der Herr dazu? Der Jesus. Also was sagt das Wort, das am Anfang war und von Anfang an war und bei Gott war? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, sagt Jesus ab Vers 46, was heißet ihr mich aber, Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut. Ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und so weiter. Ihr kennt das mit dem auf Sand bauen und auf Felsen bauen und das, wenn der Regen kommt oder die Strömung kommt, das Haus, das auf Sand gebaut ist, wird umgerissen, weil es eben einem Menschen gleicht, der nicht tut, was Jesus gesagt hat, nicht auf ihn hört. Und ist das nicht vergleichbar mit unserem Text? Was heißt ihr mich aber Herr, Herr, und macht nicht, was ich sage? der Herr verordnet ihnen eine bestimmte Lebensweise. Der Herr bietet ihnen ein Leben insgesamt, Frieden, Ruhe, Wohlergehen, denn sie sind sein Volk. Und wenn sie sein Volk sind, ist er ihr Gott. Das ist ein Wechselspiel. Da kann man auch sagen, was nennt ihr mich Herr, Herr und glaubt fremden Göttern nach? Und das gibt es wohl öfter. Es gibt so viele Glaubensrichtungen, Denominationen, Christen und Nicht-Christen unter den Christen, tragischerweise. Darüber wollen wir kurz einmal nachdenken, was die Nicht-Christen unter Christen angeht. Die auch vielleicht, die auch Herr, Herr sagen, aber eben nicht tun. Ich war in meiner Jugend in einem Schützenverein. Jugend kann man jetzt wohl schon mittlerweile mal sagen. Dort in diesem Schützenverein, dann sprach man sich auch mit Schützenbruder an. Und einer dieser, merkwürdige Bezeichnung, und einer dieser Schützenbrüder, der ist mir im Gedächtnis geblieben. Der kam immer. Der war immer dabei. Der half viel, gab auch ein bisschen Geld. Er war nicht reich, aber der Verein war sein Leben. Er liebte diesen Verein. Er kam nicht dahin, weil man dort das Schießen lernt und übt und auch Wettkämpfe hat und sich so aneinander misst. Das ist nämlich der Zweck von einem Schützenverein. Dieser Schützenbruder kam aber, weil er allein war und niemand ihn sonst brauchte. Er trank gerne über den Durst und das wurde ihm nachgesehen. Er war verlässlich, er arbeitete gut, gab keine Widerworte, trug die Uniform, kannte die Lieder, die Namen der Schützenkönige und fügte sich gut ein. Er war mehr so eine Art Maskottchen. Eigentlich lief er aber nur nebenher. Er schoss nicht mit, legte nicht die Sachkundeprüfung ab, die man ablegen muss. Er war eben da und irgendwie im Sinne des Schießsports war er auch nicht da. Der Predigttext macht deutlich, dass es nur einen Gott gibt, dass nur ihm die Ehre gebührt und dass wir nur ihm dienen und nur ihn anbeten, nur an ihn glauben dürfen. Warum habe ich das mit dem Schützenverein gesagt? Ich bin davon überzeugt, dass manche Leute in den Gemeinden an die Gemeinde glauben. An die Gemeinschaft, an Lieder singen, gemeinsam essen, die Moral, die guten Absichten, freundliche Gesichter, die Einladung, doch mal vorbeizukommen, die Nachfrage, ob es gut geht oder ob man Hilfe braucht. Das alles kann einem Frierenden schon das Herz wärmen. Und er kommt und genießt. Er kommt, um aufzutanken. Habt ihr das schon mal gehört? Ich komme, um aufzutanken. Ich habe das durchaus schon mal in Gemeinden gehört. Und darum geht es ihnen, um Auftanken. Dass man sich wieder freuen kann. Und per se ist das auch nicht verkehrt. Aber wenn es dabei bleibt, wenn einer nur darum an die Gemeinde glaubt, aber nicht an Gott, weil er Gott nicht kennenlernt, trotz Predigt, trotz der lieben Leute, und es keine Überführung, keine Buße, keine Vergebung der Schuld gibt, dann lebt dieser Mensch am Zweck des Christseins vorbei. Haarscharf, aber dennoch. Und geht verloren. Er ist irgendwie da und doch nicht da. Versteht mich bitte richtig, die Gemeinde ist gut und wichtig. Sie ist sehr wichtig, für den Christen überlebensnotwendig. Alleine geht es nicht. Sie ist von Gott gegeben und ein Geschenk für uns Gläubige. Aber sie darf nicht Ersatz werden für Gott. Nur unser Herr, unser Heiland ist genug. Der Christ gehört ohne Frage in die Gemeinde. In Gemeinden, wie gesagt, gibt es viele konservative, progressive, traditionelle, formlose. Woran kann man festmachen, was das Richtige ist? Es gibt wichtige Dinge, die nicht verhandelbar sind. Sünde ist Sünde, Erlösung ist Erlösung. Taufe ist Taufe, Nachfolge ist Nachfolge. Wer kann beanspruchen, immer richtig zu liegen? Es geht vielmehr um die zunächst einmal um die eigene persönliche Beziehung zu Christus, das Glaubensleben. Und da werden alle Ja schreien. Alle, die irgendwie gemeindlichen Hintergrund haben, sagen, ja, persönliche Beziehung zu Christus. Natürlich. Aber auch mein Gehorsam. Öffentlich und auch wenn sonst keiner hinschaut. Was soll also die Formulierung, was nennt ihr mich aber? Herr, Herr, warum? Es passt nicht zusammen. Wenn ich sage, das ist mein Freund, aber ich belüge und betrüge ihn. Es passt nicht zusammen, wenn ich sage, dies ist meine Frau und ich liebe eine andere. Es passt nicht zusammen, wenn ich sage, Jesus ist Herr, aber ich bin ihm ungehorsam. Fortwährend. Natürlich, ne? Ich weiß, wir sind Sünder, wir tendieren zum Sündigen. Aber wenn ich im Ungehorsam lebe, als Lebensstil, ist es was anderes. Wer einen Herrn hat, muss diesem gehorchen, oder er hat diesen Herrn eben nicht. Es geht also nicht nur darum, dass ich mich gut verhalte, nur damit Jesus sich zufrieden gibt, sondern es geht darum, wie ich den Teil meiner Beziehung, also zu Jesus, der mir obliegt, gestalte. Seine Seite ist unveränderlich. Gott bleibt Gott. Seine Haltung zu mir, die Liebe nämlich, bleibt. Aber ich kann nicht sagen, ich bin jemandes Freund und spucke ihm ins Angesicht. Meine Taten strafen, dann meine Worte lügen. Meine Worte werden null und nichtig. Darum will der Herr, dass wir seine Gebote, seine Satzungen und seine Wege beachten. Damals, kurz vor dem Einzug ins gelobte Land und auch heute werden wir eingehen dürfen, bis wir eingehen dürfen in seine Herrlichkeit. Das Neue Testament beinhaltet ein Beispiel, wo man es durchaus erkennen kann. Ich nehme es öfter mal, aber ich finde es einfach großartig. Das ist das Gleiche von den zwei Söhnen im Weinberg. Das ist ein Weinbergbesitzer, der sendet seine Söhne in den Weinberg. Erst den einen sagt, geh in den Weinberg und arbeite dort. Der erste Sohn sagt, nein, ich will nicht. Und später hat er ein schlechtes Gewissen, weil er überlegt, mit wem er eigentlich geredet hat, nicht mit seinem Vater, und geht doch. Und der zweite Sohn sagt, ja, ich gehe sofort, alles, was du sagst, und geht eben nicht. Und Jesus fragt, wer hat nun den Willen des Vaters getan? Ja, doch der, der zuerst Nein sagte, aber den es reute und der es doch getan hat. Und nicht der, der nur geredet hat. Worte, auch sehr fromme Worte, genügen unserem Gott nämlich nicht. Wem würden sie auf Dauer genügen? Unser Gott hat es uns selbst vorgemacht. Er hat seines Schwures immer gedacht. Sein Wort hat sich stets erfüllt. Wie oft haben wir im Neuen Testament gelesen, auf dass das Wort erfüllt würde? All das musste geschehen, damit das Wort nicht Gerede blieb, sondern das, was angesagt wurde, was prophezeit wurde, musste wahr werden. Gott hält sich an sein Wort. So ist Gott. Er macht, was er sagt. Und das wünschen wir uns doch auch von unserem Nächsten. Nicht leeres Reden, sondern auch, dass es stimmt. Wer sich Freund nennt, soll wie ein Freund handeln. Wer sich Ehemann nennt, soll so handeln. Wer sich Vater nennt, der soll so handeln. Wer sich Bruder nennt, soll so handeln. Sonst ist das Gerede nichts wert. Im Jakobusbrief, da gibt es ja diese Stelle im Kapitel 2, wo man sagt, was bringt es denn, wenn man keine Werke hat? Was bringt der Glaube, wenn man keine Werke hat? Kann der Glaube denn retten ohne Werke? Wenn man einen Bruder in Armut sieht und man sagt, ja, sättige dich und also fromme Reden führt, geh in Frieden und man gibt ihm aber nicht, obwohl man doch kann, dann wenn man diese Werke nicht hat, so ist der Glaube tot. Tot. Gott hat mit diesen Toten aber nichts zu schaffen, denn er ist ein Gott der Lebenden. Wir vergessen so schnell. Mindestens so schnell wie die Israeliten. Darum heißt es auch Gedächtnismahl unter anderem. Wir haben es bitter nötig, dass wir uns fortwährend erinnern, wer Gott ist und was er getan hat. So wie die Israeliten, wie es ihnen eingetrichtert wurde, will ich sagen. Gott ist nicht nur am Sonntag da, sondern immer. Er sieht, wenn du spendest, er sieht, wenn du hilfst, er sieht, wenn du deinem Bruder in den Rücken fällst. Du kannst ihm nichts vormachen. Deinen Nächsten? Sicherlich eine Weile. Gott? Keine Chance. Gott lässt sich nicht spotten. Darum, bist du sein Knecht, dann gehorche ihm, wie du es schuldig bist, weil du sein Knecht bist. Oder sei es nicht und geh deiner Wege. Beides kannst du nicht haben. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon steht geschrieben, aber das könnt ihr ersetzen durch das, wem man vielleicht zu dienen tendiert. Wenn Gott nicht zuerst kommt, sondern egal was, Frau, Kind, auch die Gemeinde, bist du nicht oder nicht mehr sein Knecht. Dann tust du nicht mehr, was er sagt. Dein Herr ist dann wertlos und tot. Unser Predigttext zeigt uns, dass unser Herr ein Gott ist, der handelt. Der hält, was er verspricht, auch der Raum zum Nachdenken gibt und fordert, dass wir nachsinnen. Dass wir nicht nur aus der Tradition heraus in die Kirche traben, sondern dass wir einen Grund und ein Anliegen haben zu kommen. Aber auch, dass es nur ihn allein gibt und keinen anderen. Und deswegen muss es uns auch nur um ihn allein gehen. Er hat aber auch gesagt, dass er uns liebt und aus Liebe uns gerettet hat. Nicht einfach so, sondern mit höchstem Einsatz. Er hat sich selbst gegeben. Wir kommen von Ostern her, ihr werdet euch erinnern, wir haben uns verstärkt sein Leben, sein Leiden um unsertwillen dadurch vor Augen geführt. Ihr kennt Johannes 3,16 bestimmt auswendig. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Auch unser Predigttext spricht von Gottes Motiven für sein Handeln. Liebe. Er hat Israel erwählt aus Liebe. Er hat sich uns genaht und zu sich gezogen aus Liebe. Nicht einfach nur so, sondern für sich und seine Ehre. Und wir sitzen hier, weil wir seine Liebe erwidert haben. Das tun wir aber nicht einmalig und gut ist es. Dies tun wir täglich und nicht, wie wir es gern hätten, sondern wie er es uns gesagt hat. Wie er es uns in seinen Satzungen und Geboten gegeben hat. Und so spricht der Predigttext in dein und mein Leben hinein. Ich erinnere mich an sein Opfer, die erste Liebe für ihn, wie er danach bei mir blieb, auch wenn ich ganz unten war. Er blieb und er rief mich zurück. Und so sah ich seine Liebe für mich. Er ließ mich nicht los. Bis heute. Auf die Menschen, auf die Welt, ja und auch auf mich ist nicht Verlass. Auf Gott aber immer. Und daran sollen wir uns stets erinnern. Niemals hat Gott gefehlt. Ich habe das schon mal hier gefragt. Könnt ihr eine Situation nennen, wo Gott euch hat hängen lassen? Dann wäre er nicht Gott. Manchmal ist es schwer. Manchmal geht man durch ein echtes, nicht nur ein sprichwörtliches, sondern ein echtes Tal der Tränen. Man weiß nicht mehr einen noch aus. Man versteht gar nicht, wie man in die Situation geraten ist. Manchmal versteht man es auch nur zu gut, weil man selber schuld ist. Aber Gott lässt uns nicht hängen. Die wir zu ihm gehören, die wir da durchtragen bis ans Ende. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr immer daran denkt. Dieses Versprechen gilt euch. Bleibt beim Herrn und er bleibt bei euch. Amen.